Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. In den USA sortiert sich die Politik mit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden neu. Doch die Gegnerschaft gegen die deutsch-russische Gasleitung Nord Stream 2, die bleibt. Bisher geht es bei dem Streit vor allem um die befürchtete einseitige Abhängigkeit von Energie aus Russland und um Interessen der USA, die gern Flüssiggas verkaufen wollen. Doch es gibt eine weitere Frage. Brauchen wir die Leitung überhaupt oder ist so viel Erdgas in Zeiten der Energiewende nicht mehr nötig? Darüber spreche ich gleich mit Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Außerdem geht es heute um Schiffsabgase, um neue Züchtungstechniken in der Landwirtschaft und um das Homeoffice. Im Verbrauchertipp behandeln wir dann die Sicherheit beim Erwerb von und Handel mit Bitcoin. Erdgas wird gebraucht, noch. Fast jede zweite Wohnung wird derzeit mit Gas geheizt. Gaskraftwerke springen ein, wenn Wind und Sonne nicht genug Strom liefern oder Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Gas gilt als Brückentechnologie ins Zeitalter der Erneuerbaren. Und das ist auch ein Argument für die Erdgasleitung Nord Stream 2, um deren Fertigstellung es derzeit heftigen Streit gibt. Eine wichtige Frage kommt in dieser Auseinandersetzung nicht so häufig auf den Tisch. Wie viel Gas brauchen wir in Zukunft eigentlich? Am Telefon begrüße ich Dr. Thilo Schäfer. Er leitet beim arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft das Kompetenzfeld Umwelt, Energie und Infrastruktur. Guten Tag, Herr Dr. Schäfer.
Hallo, Ehring.
Herr Schäfer, wie eng gestrickt ist unsere Gasversorgung?
Also unsere Gasversorgung ist sehr gut aufgestellt und wir müssen uns da im Moment und bis auf Weiteres auch keine Sorgen machen um mögliche Versorgungsengpässe. Wir haben ja verschiedene Importländer, aus denen wir Gas beziehen. Das ist vor allem Russland, das ist aber auch Norwegen und im Moment noch die Niederlande. Die Niederlande werden ihre Gasförderung zurückfahren, aber dafür, wir hatten es ja gerade angesprochen, werden die USA als Anbieter von Flüssiggas demnächst auch noch auf den Markt treten.
Heißt das, wir brauchen Nord Stream 2 gar nicht?
Also für die Versorgungssicherheit würde ich sagen, brauchen wir Nord Stream 2 zusätzlich nicht unbedingt. Es ist durchaus aber so, dass Erdgas in den nächsten Jahren ein bisschen stärker eine Rolle spielen könnte, weil wir ja bei der Kernkraft und bei der Kohlekraft Energiequellen quasi abschalten, langsam aus diesen Technologien aussteigen. Und dann brauchen wir verstärkt grundlastfähige Energieträger. Und da kommt eben Gas ins Spiel, weil Gas anders als Wind und Sonne eben nicht davon abhängig ist, wie das Wetter gerade ist. Aber ich gehe davon aus, dass das für einige Jahre der Fall sein wird, dass Gas da öfter mal ins Spiel kommen kann, dass wir aber mittelfristig stärker auch Speicher für erneuerbare Energien ausbauen werden und, was ja im Moment in aller Munde ist, Wasserstoff eine größere Rolle spielt, der auch als Energiespeicher dienen kann, sodass wir mittelfristig nicht auf wesentliche zusätzliche Erdgasimporte angewiesen sein werden. Die Russen wetten genau dagegen. Also das Kalkül der Russen ist, glaube ich, dass genau das nicht klappt bei uns und dass sie uns deswegen demnächst mehr Erdgas verkaufen können.
Also Sie glauben, die Erneuerbaren werden schnell genug ausgebaut, um den Erdgasbedarf mittelfristig zu senken. Wann würde das denn dann greifen? Wann sinkt unser Erdgasbedarf?
Ja, wann genau? Das ist natürlich schwierig zu sagen. Das hängt sehr stark davon ab, wie schnell es uns gelingt, nicht nur die Erneuerbaren auszubauen. Es hängt auch davon ab, wie das unsere neuen europäischen Nachbarn tun, denn wir sind sehr stark vernetzt auch im Energiemarkt. Und es hängt davon ab, wie gut es uns gelingt, eben auch Speicher aufzubauen, möglicherweise auch das Gasnetz als Energiespeicher zu nutzen und eben grünen Wasserstoff zu erzeugen. Ich rechne damit, dass je mehr auch Kapazitäten beispielsweise in der Kernkraft wegfallen, desto dringlicher wird es auch werden, dass wir eben entsprechend die Kapazitäten ausbauen.
Was bedeutet denn Nord Stream 2 für unsere CO2-Bilanz?
Na, grundsätzlich ist Erdgas günstiger, was die CO2-Emissionen angeht, als die Kohle. Und sobald Erdgas Kohle verdrängt, wird sich das auch in unserer CO2-Bilanz positiv bemerkbar machen. Wenn man jetzt über Treibhausgase insgesamt spricht, ist es nicht ganz so sicher, weil wir bei Erdgas auch mit Methan zu tun haben, ein eigentlich noch gefährlicheres Treibhausgas. Da gibt es im Moment unterschiedliche Untersuchungen und Studien darüber, wie groß die Rolle da ist. Aber in der CO2-Bilanz wird sich das erstmal positiv bemerkbar machen. Wenn wir aber Richtung Klimaneutralität 2050 weiterdenken, werden wir auch Erdgas als Energieträger zurückfahren müssen und komplett auf erneuerbare Energien setzen müssen.
Dr. Thilo Schäfer war das vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Einen schönen Tag.
Endlich einmal wieder richtig durchatmen, das verbinden manche mit Urlaub am Meer. Die Seeluft ist rein, sauberer jedenfalls als die in der Großstadt. Und am Strand schaut man gern den Schiffen zu, doch da ist es vorbei mit der Reinheit. Viele Schiffe ziehen lange Abgasfahnen hinter sich her. Der Treibstoff ist viel schmutziger, als der an Land erlaubt ist. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie will die Schifffahrt in der Nord- und Ostsee sauberer machen. Axel Schröder berichtet.
Früher rückte die Hamburger Wasserschutzpolizei nur aus, wenn sie einen Tipp bekam, wenn ein Frachter mit dreckigem Schweröl die Elbe hinauffuhr oder die Reederei in der Vergangenheit gegen die Auflagen verstoßen hatte. Heute gibt es fest installierte, hochsensible Messgeräte am Ufer, die sogenannten Sniffer. Sie analysieren die Zusammensetzung, vor allem den Schwefelgehalt der Abgasfahne, haben aber einen entscheidenden Nachteil, erklärt die Präsidentin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie, Karin Kammann-Klippstein.
Die sind aber natürlich immer windabhängig. Also wir sind davon abhängig, dass der Wind die Abgasfahne zu diesen Sniffern hinbläst. Es gibt mit diesen Geräten auch die Methode, eben solche mobilen Sniffer einzusetzen. Das probieren wir jetzt auch mit einem. Und wir arbeiten auch mit der Bundespolizei zusammen, ob wir auf deren Schiffen eventuell solche Sniffer einsetzen können. Denn die sind nicht windabhängig, die können so fahren, dass es wirklich ihnen zugeweht wird, sozusagen die Abgasfahne.
Zuletzt hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, kurz BSH, die Ergebnisse einer internationalen Vergleichsmessung mit unterschiedlichen Geräten ausgewertet. Zum Einsatz kamen nicht nur mobile Sniffer, die an Drohnen befestigt direkt in die Abgasfahnen der Schiffe gesteuert wurden, sondern auch Laserspektrometer, die aus der Ferne die Zusammensetzung der Abgase analysieren können. Immer dann, wenn die Sensoren des BSH Alarm schlagen, wenn der Schwefelgehalt der Schiffsabgase zeigt, dass ein Frachter nicht Marinediesel, sondern Schweröl einsetzt, informiert das Bundesamt die Wasserschutzpolizei.
Und die geht dann an Bord bei dem Schiff und nimmt Kraftstoffproben. Die Wasserschutzpolizei teilt uns dann das Ergebnis mit der Kraftstoffprobenentnahme. Und wenn der Kraftstoff tatsächlich nicht regelkonform ist, dann kommt es quasi wieder zu uns zurück. Und als BSH verhängen wir dann Bußgelder.
Zwischen 20.000 und 50.000 Euro kostet ein Verstoß gegen die SECA-Regeln. SECA steht für Sulfur Emission Control Area, für Gebiete, in denen die Schwefelemissionen kontrolliert werden. Die auf den ersten Blick hohen Bußgelder seien aber, so die BSH-Präsidentin, immer noch zu niedrig. Denn die Einsparungen, die ein Schiffsbetrieb mit billigem Schweröl mit sich bringt, seien immer noch höher als die Bußgelder. Trotzdem werden seit einigen Jahren immer weniger Verstöße festgestellt, so Karin Kammann-Klippstein.
Das war auch bei dieser Messkampagne so. Also 520 Abgasfahnen sind analysiert worden und 99% waren tatsächlich regelkonform.
Die Luftqualität in den Küstenregionen und entlang der Elbe hat sich durch die SECA-Vorgaben und die Kontrollen spürbar verbessert. Derzeit wird von der International Maritime Organization auch darüber beraten, neben dem Schwefelgehalt der Schiffsabgase auch die CO2- und Stickstoffdioxidanteile strenger zu reglementieren. Darauf dringt auch der Vorsitzende des Naturschutzbunds Hamburg, Malte Siegert.
Wir haben auf den Schiffen im Prinzip nur Schwefel, der gemessen wird und ab 2021 auch Stickoxide, aber nur für Neubauten. Das heißt, im Bestand gibt es überhaupt gar keine Regulierung für Stickoxide. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn die Stickoxide sind ja genau das, was uns an Land in Europa die großen Probleme bereitet.
Bis diese zusätzlichen Regeln verabschiedet werden, könnte aber noch einige Zeit vergehen, fürchtet NABU-Chef Malte Siegert. Dafür sorge schon die Zusammensetzung der in der International Maritime Organization vertretenen Länder.
Da haben die kleinen und langsamen Länder genauso viele Stimmen wie die großen und die wollen gerne ihre langsame und niedrige Regulierung behalten.
Die Schifffahrt soll sauberer werden, Axel Schröder berichtete. Auch die Landwirtschaft trägt zur Erderwärmung bei, besonders die Tierhaltung, aber auch der Anbau von Nutzpflanzen. Eine Lösung für den Ackerbau könnte in neuen Züchtungstechniken liegen, meinen viele Wissenschaftler. Sie meinen damit meist gezielte Eingriffe in die genetische Ausstattung der Pflanzen mit neuen Methoden wie der Genschere CRISPR-Cas9. In Europa werden sie derzeit nach den Vorschriften des Gentechnikrechts reguliert und das hat zur Folge, dass Anbau und Versuche im Freiland sehr schwer möglich sind. Ein Thema bei der Grünen Woche, die dieses Mal ausschließlich digital stattfindet. Dieter Nürnberger dazu.
Derzeit ist Europa bei den neuen Züchtungsmethoden im Agrarbereich weitgehend außen vor. Denn bereits vor 2 Jahren hatte der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass neue Verfahren wie CRISPR, die vereinfachend auch als Genschere bezeichnet werden, unter den Anwendungsbereich der bisherigen EU-Regulierung fallen. Konkret, Pflanzen, die derart verändert wurden, sind nicht zugelassen. Für die Befürworter der neuen Züchtungsmethoden eine Regelung, die nicht mehr zeitgemäß ist. Denn international sei man schon weiter, sagt beispielsweise Jörg Miegende vom BayWa-Konzern, ein international tätiges Unternehmen, welches unter anderem Saatgut vertreibt. Er nennt das Beispiel Soja.
Theoretisch heißt es, dass wir eigentlich nur noch aus Ländern Soja verwenden dürfen, wo eindeutig die gleiche Regelung da ist. Und das ist im Moment Europa. Jetzt ist es nur leider so, dass wir nicht in der Lage sind in Europa aus klimatischen Gründen, aber natürlich auch aus Substitutionseffekten, unser Eiweiß selber zu produzieren. Und wenn wir bei dieser Regelung bleiben in Europa, dann werden wir uns leider von den internationalen Eiweißmärkten abtrennen müssen. Am Ende des Tages dem Verbraucher nicht mehr das Fleisch zum Beispiel geben können, die Eier, die Milch etc., die er fordert.
Das Problem bei den neuen Züchtungsmethoden, anders als bei der herkömmlichen Gentechnik, werden hier keine fremden Gene von außen eingeführt. Ein klarer Nachweis für die Anwendung ist deshalb derzeit noch nicht möglich. Und somit auch der Import von Produkten, die außerhalb Europas mittels Genschere verändert wurden. Auf der heutigen Veranstaltung des Grain Clubs ging es darum, vor allem die Potenziale der neuen Technik für die Nutzpflanzen zu verdeutlichen. Sie können eine große Rolle bei der Anpassung an den Klimawandel spielen, sagt Pedro Gallardo Barena, Vizepräsident des Europäischen Bauernverbandes, übersetzt von einer Dolmetscherin.
Wir sehen Schädlinge, Krankheiten, dagegen müssen die Pflanzen natürlich widerstandsfähig sein. Wir brauchen also verschiedene Pflanzensorten für die Landwirte, die ihnen dann zugutekommen können. Also der Wert ist hier ein Faktor und die Preise natürlich.
Im Grain Club sitzen vor allem Befürworter der neuen Züchtungsmethoden, die international als Genome Editing bezeichnet werden. Und sie haben große Erwartungen. Auch Martin Keim gehört dazu. Er ist Leiter des Fachbereichs Agrarökonomie an der Universität in Göttingen.
Warum bauen denn die Bauern in Europa im Wesentlichen eine Handvoll Crops an? Weizen, Mais, Zuckerrüben, Raps? Weil das diejenigen sind, in die viel in Forschung investiert wurde. Viele andere eiweißliefernde Pflanzen, Erbsen, Bohnen und sowas, die sind komplett vernachlässigt worden. Ein großer Vorteil von den Genome Editing ist, dass sie rasant schnell Züchtungsfortschritt hervorbringen können, damit Landwirte auch Anreize haben, die anzubauen.
Gegner der neuen Verfahren verweisen darauf, dass sich in Deutschland rund 80% der Bevölkerung für ein Verbot von gentechnisch veränderten Pflanzen aussprechen. Sie sehen Sicherheitsrisiken, da Auswirkungen auch beim Genome Editing derzeit noch nicht ausreichend erforscht seien. Auch im Europaparlament verlaufen die Debatten darüber kontrovers. Weshalb man heute gespannt Norbert Linz zuhörte. Er ist in Brüssel Vorsitzender des Agrarausschusses und vertritt als CDU-Mitglied die EVP-Fraktion. Er will die Chancen nutzen, ohne die Risiken zu verdrängen.
Deswegen sehe ich insbesondere die CRISPR-Technologie als eine Technologie, die Verbesserungsmöglichkeiten gerade im Bereich des Umwelt-, des Tiers-, des Gesundheits- und Klimaschutzes für uns bereithält. Und deswegen sollten wir verantwortungsbewusst, aber eben uns gleichzeitig offen mit dem Thema befassen. Und um es vielleicht auf die Spitze zu treiben und um es mit Greta Thunberg zu sagen, hören wir auf die Wissenschaft.
Die Debatte wird in den kommenden Monaten an Fahrt gewinnen, denn im April will die EU eine Art Richtungsentscheidung treffen, ob künftig auch in Europa neue Züchtungsmethoden eine Rolle spielen sollen oder nicht.
Ein Beitrag von Dieter Nürnberger. Bleiben Sie zu Hause. Diesen Appell können viele Menschen kaum noch hören nach fast einem Jahr Corona-Krise. Doch zu Hause bleiben ist ein wirksames Mittel, um Ansteckungen zu verhindern. Und dazu gehört auch die Arbeit von zu Hause für Berufstätige. Zuletzt haben allerdings viel weniger Menschen diese Möglichkeit genutzt als im Frühjahr. Es ist also noch Luft nach oben. Wie steht es eigentlich um die Rechte der Beschäftigten? Muss mir der Arbeitgeber Heimarbeit anbieten, wenn es möglich ist? Und darf ich ablehnen, wenn ich das für unzumutbar halte? Daniela Siebert hat nachgefragt.
Es war Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der die neue Homeoffice-Regelung am Mittwoch auf einer Pressekonferenz konkret ankündigte.
Mit der neuen Verordnung gelten die Pflicht für Arbeitgeber, wo es betrieblich möglich ist, Homeoffice anzubieten, und die klare auch Aufforderung an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das auch in Anspruch zu nehmen.
Die angesprochene neue Verordnung trägt den Namen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. Sie fußt auf dem Arbeitsschutzgesetz. Ohne das englische Fremdwort dafür zu benutzen, regelt die Verordnung unter dem Stichwort Kontaktreduktion in § 2, dass Arbeitgeber den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anbieten müssen, diese Tätigkeiten in ihren eigenen Wohnungen auszuführen, wenn und nur dann, wenn, Zitat, keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Allerdings führt die Verordnung auch aus, dass es für eine solche Homeoffice-Lösung eine vorherige Vereinbarung geben muss. Dazu Professor Felix Hartmann, Arbeitsrechtler an der Freien Universität Berlin.
Es ist eben so, dass Homeoffice so viele rechtliche Probleme aufwirft, dass zur Umsetzung einfach ganz viele Fragen geregelt werden müssen. Und das kann man entweder im Arbeitsvertrag machen oder überall dort, wo es einen Betriebsrat gibt, auch in der Betriebsvereinbarung. Das bedeutet dann aber umgekehrt auch, wenn die Beschäftigten oder wenn der Betriebsrat nicht mitmacht, dann sind dem Arbeitgeber die Hände gebunden. Vermutlich kann er sich dann auch übrigens den Arbeitsschutzbehörden gegenüber darauf berufen, dass eine Regelung über das Homeoffice nicht zustande gekommen ist.
Für den Fall, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Homeoffice für möglich halten, die Arbeitgeberseite dies aber nicht anbietet, schließt die Verordnung ein subjektives Klagerecht für die Beschäftigten aus. Juristisch komplett wehrlos sind sie somit jedoch nicht. Felix Hartmann.
Damit ist es zum Beispiel ausgeschlossen, dass eine Arbeitnehmerin im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes Homeoffice durchsetzt. Damit ist aber nicht gesagt, dass Beschäftigte überhaupt nichts unternehmen könnten, wenn ihnen aus ihrer Sicht der Arbeitgeber zu Unrecht das Homeoffice verweigert. Sie können beim Arbeitgeber eine Beschwerde nach dem Arbeitsschutzgesetz erheben. Und wenn der Arbeitgeber diese Beschwerde nicht abhilft, dann können Sie sich an die zuständige Arbeitsschutzbehörde wenden. Eine weitere Möglichkeit wäre noch, sich an den Unfallversicherungsträger zu wenden, denn auch der kümmert sich um solche Fragen.
Hubertus Heil empfiehlt als ersten Schritt, einfach das Gespräch mit den Arbeitgebern zu suchen. Für den Fall, dass es einen Betriebsrat oder Personalrat gibt, kann man auch diese Gremien einschalten. Es dürfte aber auch die entgegengesetzten Interessenlagen geben. Die Arbeitgeberseite möchte Homeoffice, einzelne Arbeitnehmer aber nicht. Dann gäbe es auch keinen Zwang, so Arbeitsminister Hubertus Heil.
Wenn ein Arbeitnehmer zu Hause nicht arbeiten will, weil das zum Beispiel zu Hause nicht möglich ist, weil man zum Beispiel keinen digitalen Anschluss hat oder es schlicht und ergreifend nicht zumutbar ist, weil die räumlichen Möglichkeiten nicht da sind, kann der Beschäftigte nicht gezwungen werden, im Homeoffice zu arbeiten.
Für einen solchen Zwang gäbe es keine Rechtsgrundlage, so Heil. Wahnsinnig viel Mühe mit einer Ablehnung müssen sich ArbeitnehmerInnen also vermutlich nicht machen. Für Juristen scheint das aber nicht so eindeutig zu sein wie für den Minister, Arbeitsrechtler Felix Hartmann.
Es wird allerdings in der juristischen Literatur schon diskutiert, ob die Arbeitnehmer zumindest in so vorübergehenden Notsituationen auch mal gegen ihren Willen ins Homeoffice gezwungen werden können. Das Ministerium sieht diese Möglichkeit offenbar nicht, aber diskutiert wird es durchaus.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat sich schon gestern mit Kritik an den Homeoffice-Regelungen in der neuen Verordnung zu Wort gemeldet. Ihr fehlen Vorgaben zur Arbeitsausstattung durch die Arbeitgeber, zur Übernahme der anfallenden Kosten und zum Unfallversicherungsschutz. Was die Kostenfrage angeht, betont Felix Hartmann jedoch auch, dass ArbeitnehmerInnen grundsätzlich einen Anspruch auf Aufwendungsersatz haben, auch wenn das hier in der Verordnung nicht explizit erwähnt wird. Viel Zeit für juristischen Auslegungsstreit rund um solche Fragen bleibt übrigens nicht. Die neuen Homeoffice-Regelungen in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung haben ein Verfalldatum. Sie sind mitsamt der ganzen Verordnung bis zum 15. März befristet.
Ein Beitrag von Daniela Siebert. Das Homeoffice ist morgen übrigens auch ab 14.05 Uhr Thema in Campus und Karriere. Es geht dann darum, wie die Pandemie unser Arbeitsleben verändert.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer die Digitalwährung Bitcoin besitzt, braucht starke Nerven. Auf längere Sicht dürfte sich die Anlage für die meisten gelohnt haben, doch kurzfristig sind die Schwankungen enorm. Momentan stürzen die Kurse gerade ab, allein in dieser Woche um rund 16%. Im Verbrauchertipp soll es heute vor allem um die technische Seite gehen. Wenn ich Bitcoin haben will, wie komme ich da dran, ohne auf Betrüger reinzufallen? Tristan Schwarz ist dieser Frage nachgegangen.
Über 25.000 Euro bringt eine Einheit Bitcoin derzeit auf die Waage. Anleger, die vor 10 Jahren in die Kryptowährung investiert haben, dürfen sich über eine Rendite von mehr als 1 Million% freuen. Die Idee hinter der Digitalwährung? Eine dezentrale Zahlungsmethode, welche ohne Banken auskommt, manipulationssicher und limitiert auf 21 Millionen Einheiten ist. Tatsächlich wird aber der Bitcoin derzeit primär als Spekulationsobjekt genutzt.
Der Bitcoin hat, so wie andere Kryptowährungen auch, keinen inneren Wert. Das heißt, der Wert eines Bitcoins gründet sich einzig und allein darauf, dass Menschen glauben, er sei von Wert.
Sagt Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, der im Bitcoin eine reine Spekulation sieht. Am ehesten ist für ihn ein Vergleich mit dem Edelmetall Gold angebracht. Denn der Wert beider Anlageobjekte ist durch eine Knappheit begründet und nicht durch erwirtschaftete Erträge oder Zinsen. Gold hat sich allerdings über Jahrhunderte als Wertspeicher bewährt.
Ob sich der Bitcoin eines Tages ebenso etablieren wird, ist völlig ungewiss. Als Geldanlage taugt er meines Erachtens nicht.
Der Finanzblogger Lars Erichsen hat dagegen einen Teil seines Anlagekapitals in den Bitcoin investiert. Aus seiner Sicht hat die Kryptowährung das Potenzial, eine weltweit anerkannte Alternative für die Anlageklasse der Edelmetalle zu werden. Mit dem Vorteil einer leichten Lagerung.
Es bleibt eine Spekulation, aber eine sehr interessante und aus meiner Sicht ist Bitcoin gekommen, um zu bleiben.
Sagt der Privatanleger. Um Bitcoin zu erwerben, greift er auf deutsche, etablierte Handelsplattformen zurück.
Persönlich kaufe ich meine Bitcoin über die Bison-App der Börse Stuttgart und über bitcoin.de. Die Einfachheit der Abwicklung stand hier für mich im Vordergrund.
Sollte man trotz der Risiken diese Spekulation eingehen wollen, so lohnt sich ein genauer Blick auf die ausgewählte Plattform, merkt Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale an.
Es gibt etliche Plattformen, die mit dem Handel in Bitcoins oder anderen Kryptowährungen werben und den schnellen Reichtum versprechen. Diese Anbieter halte ich ohne jede Ausnahme für unseriös. Daneben gibt es aber auch Anbieter, die schlicht Euros in Bitcoins tauschen und umgekehrt. Wer sich aber darauf einlässt, der sollte wissen, dass der Wert von Bitcoins extremen Schwankungen unterliegt.
Erworbene Bitcoins werden vorerst auf der jeweiligen Handelsplattform gelagert, auf der sie aber nicht wirklich sicher sind. Schließlich ist es möglich, dass Handelsplattformen Hacking-Angriffen zum Opfer fallen, bei denen die auf der Plattform deponierten Bitcoins den Kunden entwendet werden können. Deswegen empfiehlt sich ein sogenanntes Wallet, auf Deutsch Brieftasche, für die Aufbewahrung.
Nach dem Kauf übertrage ich meine Bitcoin in ein Hardware-Wallet, denn wer absolute Sicherheit haben möchte, der braucht eine Wallet.
Nur mit dem dazugehörigen Schlüsselcode ist es möglich, auf das Bitcoin-Wallet zuzugreifen, das mit einem digitalen Girokonto vergleichbar ist. Ein solches Bitcoin-Konto benötigt man auch, um Transaktionen in Bitcoin vornehmen zu können. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Online-Shops, die eine Zahlung in Bitcoin akzeptieren. Bei einer Transaktion oder einem Verkauf der Anteile fallen Steuern an, insofern der realisierte Gewinn innerhalb eines Jahres die Freigrenze von 600 Euro überschreitet. Vergehen zwischen Erwerb und Veräußerung jedoch mehr als 12 Monate, so ist jeglicher Gewinn komplett steuerbefreit.
Der Verbrauchertipp von Tristan Schwarz. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Friedbert Meurer erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Die Europäische Union verschärft wegen Corona-Mutationen die Reisevorschriften. Darum geht es unter anderem.